Hoffnung für alle, die Verse 1 bis 4 im Judasbrief. Judas, der Jesus Christus dient, ein Bruder des Jakobus, schreibt diesen Brief an alle, die Gott zum Glauben berufen hat. Gott, der Vater, liebt euch alle und Jesus Christus wird euch sicher ans Ziel bringen. Ich wünsche euch, dass Gottes reiche Barmherzigkeit, sein Friede und seine Liebe euch immer mehr erfüllen. Liebe Freunde, eigentlich wollte ich euch davon schreiben, wie Gott uns vor Tod und Verderben gerettet hat. Das liegt mir sehr am Herzen. Doch nun muss ich in meinem Brief ermahnen und warnen. Haltet entschlossen am Glauben fest und bewahrt ihn genauso, wie er euch überliefert wurde. Denn was Gott gesagt hat, ist für alle Zeit gültig. Bei euch haben sich einige Leute eingeschlichen, über die schon längst das Urteil gefällt wurde. Gewissenlos missbrauchen sie die Gnade Gottes als Freibrief für ihr zügelloses, ausschweifendes Leben. Ja, sie verraten Jesus Christus, der doch allein unser Herr ist. Soweit diese Stelle aus dem Judasbrief, Pastor Gschwendtner.
So, meine Frau hat nicht Angst vor euch, aber sie hat Angst vor dem Zug. Nicht vor den Zügen, sondern von dem Zug. Okay. Kannst du dich noch an dein Leben ohne Christus erinnern? Wie ist es damals gewesen? Hast du vielleicht die Gemeinde lächerlich gemacht? Es gibt eine ganze Menge, die das tun. Oder hast du Jesus vielleicht für ein bisschen verrückt erklärt? Dann bist du in guter Gesellschaft. Der Judas war genauso. Von dem heißt es im Markus-Evangelium im 3. Kapitel im 21. Vers, als seine Angehörigen, also die Angehörigen Jesu, das erfuhren, dass er gesagt hat, dass er der verheißene Messias ist, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Also steht tatsächlich in der Bibel drin, Markus 3, Vers 21. Ehrlich gesagt, ist es irgendwo verständlich. Wenn ich daran denke, dass mein Bruder solche Sätze gesagt hätte wie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben oder ich bin das Licht der Welt oder sowas, dann hätte ich auch gedacht, er spinnt. Also die Familie von Jesus hat durchaus verständlich reagiert. Aber jetzt inzwischen war Judas dem lebendigen Herrn begegnet und das hat sein Leben radikal verändert. Er hat eine vollkommen neue Sicht gehabt, nicht nur für Jesus, sondern auch für sein Leben, für die Gemeinde. Er hat ein anderes Fundament gehabt, auf dem er sein Leben aufgebaut hat. Und wie sieht es eigentlich aus, dieses Fundament? Wir wollen in den nächsten Wochen ein bisschen darüber nachdenken. Und ich denke, dass dieser, glaube ich, der kürzeste Brief oder der kürzeste Text, in zusammenhängende Text im Neuen Testament, dass der uns doch wahrscheinlich mehr zu sagen hat, als die meisten Leute denken. Viele haben wahrscheinlich den Brief noch gar nicht gelesen. Im ersten Vers zunächst einmal wird von Gottes Grundlage für uns gesprochen. Ich lese gerade den nochmal vor, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt, die unter dem Schutz von Jesus stehen, und euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat. Es wird leicht übersehen, wie inhaltsvoll dieser Text ist, diese wenigen Verse. Gleich hier in diesem ersten Vers packt der Judas praktisch alles zusammen. Und er sagt zunächst einmal, wir sind berufen durch Jesus Christus. Wir finden das immer wieder im Neuen Testament, zum Beispiel im Römerbrief im 8. Kapitel. Da heißt es im 29. Vers, Christus ist das Bild, dem ihr ähnlich werden sollen. Weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Er hat sie für gerecht erklärt. Er hat ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Alles in dem 29. und 30. Vers vom Römerbrief, 8. Kapitel. Oder im 2. Timotheusbrief heißt es, er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das nicht, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient haben. Wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Wir gehören ihm ganz. Das sagt Judas, das ist die Bestimmung der Christen. Wir folgen ihm nach. Machen wir das tatsächlich, dass wir ihm nachfolgen? Das Zweite, was Judas hier in diesem ersten Vers sagt, dass wir von ihm geliebt sind. Im Römerbrief wird es auch im 8. Kapitel so ausgedrückt, im 35. Vers und im letzten Vers. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Und am Schluss heißt es dann, niemand und nichts kann uns je von dieser Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Deswegen weist der Judas darauf hin, nichts kann uns von Jesus Christus trennen. Das ist gut zu wissen in all den Herausforderungen, die wir immer wieder begegnen. Das sind manchmal persönliche Herausforderungen, so wie wir es vorher gehört haben. Wenn jemand sich eine Rippe bricht, ist es nicht so, dass das nichts ausmacht, sondern das spürt man schon. Aber es gibt auch ganz andere Herausforderungen, die vielleicht nicht körperlich wehtun, aber die seelisch wehtun. Und in diesen Herausforderungen, all diesen Herausforderungen, ist es gut zu wissen, dass wir von Jesus Christus geliebt sind. Dass wir das wissen, ehe es hart auf hart geht. Und meine Frage ist, lebst du aus dieser Liebe Jesu Christi? Und dann betont Judas hier, wir sind nicht nur berufen, wir sind nicht nur geliebt, wir sind auch bewahrt. Damit hört der Missionsbefehl auf. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, Matthäus 28. Oder im Johannesevangelium sagt Jesus, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Wir sind im Dienst. Wir sind zwar bewahrt, aber wir sind im Dienst. Und im Dienst, das heißt, wir sind eigentlich nicht dafür da, um uns die ganze Zeit auszuruhen. Wir stehen, wie das in der Literatur geheißen hat, in Sturm und Drang. Es gab so eine Sturm- und Drangzeit im vorletzten Jahrhundert. Für Christen ist es eigentlich immer der Fall, dass wir in Sturm und Drang stehen. Aber der Sieg Jesu Christi gilt uns und das ist das Großartige. Entscheidend ist das für unser Christsein und für unseren Dienst, dass wir berufen, geliebt und bewahrt sind. Ich finde, das ist ein toller Anfang, dass er nicht nur gesagt hat, hallo, wie geht's euch, sondern dass er diese Einführung gemacht hat. Letztlich hat Judas damit gesagt, es geht wirklich nicht darum, was du kannst und was wir können, sondern um das, was Jesus Christus alles kann. Und mit diesem Gott können wir, wie es im Alten Testament in den Psalmen einmal heißt, wirklich Mauern überwinden und Großes erwarten. Und ich glaube, dass das auch hier für uns in Wächtersbach gilt, nicht nur damals vor 2000 Jahren, als Judas das geschrieben hat. Gottes Grundlage für dich. Im zweiten Vers geht Judas ein bisschen weiter und er spricht von Gottes Geschenk für dich. Gottes Geschenk für dich. Ich lese den Vers nochmal. Ich wünsche, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in immer reicherem Maß erfahrt. Wünsche gibt es eine ganze Menge. Die meisten Leute haben da eine ganze Reihe davon. Die Eltern haben Wünsche für ihre Kinder, die Mitarbeiter haben Wünsche füreinander, die Freunde für ihre Freunde. Wir haben wahrscheinlich auch Wünsche für uns selber und für andere. Auch für die Gemeinde haben wir Wünsche, für unsere Mitchristen. Ich weiß nicht, was deine Wünsche sind, aber Judas wünscht uns zunächst mal Barmherzigkeit. Im ersten Petrusbrief heißt es, im ersten Kapitel, im dritten Vers, gepriesen sei Gott in seinem großen Erbarmen oder in seiner großen Barmherzigkeit, hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Barmherzigkeit, das ist die Quelle von Gottes Wirken. Viele werden das Lied kennen, das darauf anspricht, auf dieses eine Wort, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nie begehrt, wert, Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Wie gut, das zu wissen, dass Gott sich über uns erbarmt, dass er uns führt und leitet. Und das Zweite, was hier erwähnt wird von dem Judas, ist Friede. Das kommt nun in der Bibel relativ häufig vor. Es kommt auch deswegen häufig vor, weil das der jüdische Gruß ist. Shalom, Friede. Aber ich wurde erinnert an den Vers aus dem Johannesevangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Kapitel 14, im 27. Vers, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ehrlich gesagt, den Frieden brauchen wir, gerade in der heutigen Zeit. Ich habe vorher so ein bisschen was gesagt im Blick auf die ganzen Corona-Maßnahmen. Ehrlich gesagt, ich finde, dass wir als Christen ein kleines bisschen anders damit umgehen sollten, wenn wir diesen Frieden haben. Das heißt nicht, dass wir Blödsinn machen, davon rede ich nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, so besorgt zu sein. Jesus sagt, dass er uns seinen Frieden schenkt. Einen Frieden nicht, wie ihn die Welt gibt, sondern dass er bei uns ist. Der Epheserbrief im zweiten Kapitel sagt er dasselbe, oder sagt Paulus, dass Christus selbst ist unser Friede, im 14. Vers dort. Das ist das Ergebnis von Gottes Wirken. Das ist nicht die Quelle wie die Barmherzigkeit, aber das ist das Ergebnis von Gottes Wirken. Und ich denke, alle diejenigen, die sich bewusst für Jesus Christus entschieden haben, ihm ihr Leben übergeben haben, die wissen und haben das erlebt, was dieser Friede Gottes ist, von dem wir ja oft genug singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl oder es geht mir gut in dem Herrn. Das mir ist wohl, ist in der deutschen Übersetzung so übersetzt worden, weil es da besser passt. Aber es heißt im Englischen, it is well with my soul. Es steht gut um meine Seele, um mich. Und eben genau deswegen, weil Jesus Christus diesen Frieden schenkt. Und das Dritte, auf das Judas hier hinweist, ist Liebe. Im Römerbrief im 5. Kapitel sagt Paulus in einem wunderbaren Vers, im 8. Vers, Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Genau genommen ist Christus für uns gestorben, bevor wir überhaupt geboren waren. Was für eine großartige Liebe, was für eine Garantie, was für ein Ausdruck von Gottes Wirken in unserem Leben und für uns. In der Offenbarung im ersten Kapitel wird von dieser Liebe gesprochen. Da heißt es ganz am Anfang im ersten Kapitel: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Das ist nicht nur ein Gebet, das ist eigentlich ein Lobgesang da am Anfang der Offenbarung. Und auch da gibt es natürlich sehr viele Lieder zu diesem Thema. Das bekannteste ist wahrscheinlich: Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebt war. Kirche hat diese Tatsachen leider für Jahrhunderte vergessen. Es wurde den Leuten deutlich gemacht, es geht eigentlich nicht um diese ganzen Geschenke, die Gott uns gegeben hat, diese Liebe, die Barmherzigkeit, der Friede, sondern es geht darum, dass wir uns das erarbeiten. Deswegen kam vor 500 Jahren die Reformation, weil der Martin Luther erkannt hat, es ist eben nicht so, dass wir uns den Himmel erarbeiten müssen. Es ist so, dass wir uns den Himmel überhaupt nicht erarbeiten können. Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist, dass wir sie uns annehmen aus Gnade. Da werde ich immer erinnert an dieses wunderbare Lied von John Newton, dem ehemaligen Sklavenhalter, der hat Sklaven nach Amerika transportiert, also Kapitän von einem Sklavenschiff. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ich kann das Englische besser auswendig als das Deutsche. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind. Jetzt sehe ich. Wie großartig, das zu wissen. Das ist der entscheidende Unterschied. Das ist der einzige Unterschied, auf den es wirklich ankommt. Darauf wollen wir als Christen verweisen. Darauf wollen wir bauen. Das ist dieses großartige Geschenk, das Jesus Christus uns anbietet. Und man kann es richtig spüren, wie der Judas davon erfüllt gewesen ist. Nachdem er anfangs so eine ganz andere Haltung zu seinem Bruder gehabt hat, hat er plötzlich festgestellt: Ich bin jemand, der auf einer ganz neuen Grundlage lebt, und ich bin jemand, der beschenkt ist, beschenkt von der Barmherzigkeit Gottes, beschenkt von seinem Frieden und beschenkt von seiner Liebe. Und dann fährt der Judas fort in dem dritten und vierten Vers. Es ist praktisch eine Entschuldigung, diese Verse. Er sagt: Eigentlich wollte ich euch was vollkommen anderes schreiben, aber ich habe den Eindruck, dass ich euch über dieses Thema schreiben sollte. Er weist darauf hin, wie dankbar er ist für das Geschenk Gottes. Aber er macht in diesen beiden Versen deutlich, das ist großartig, aber dieses Geschenk verpflichtet uns zu etwas. Er macht deutlich, Gemeinde ist nicht ein Container, sondern ein Kanal. Ein Kanal, durch den die Liebe Gottes weiterfließen soll zu anderen. Und darum weist der Judas zunächst einmal hin auf das gemeinsame Heil, das uns anvertraut worden ist. Und er sagt, was wir darüber nachdenken sollten. Im Galaterbrief, im 3. Vers, wird dieses Heil so beschrieben. Es gibt nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das gemeinsame Heil, eine tolle Sache. Eine tolle Sache, die damals die Welt total auf den Kopf gestellt hat. Es gab niemand, der so verrückte Aussagen gemacht hat und sie auch noch umgesetzt hat, wie Paulus da in diesen Versen. Das war ein großer Skandal, um ganz ehrlich zu sein. Aber diese tolle Sache bringt für uns wirklich bestimmte Pflichten mit sich. Martin Luther hat nicht nur gute Sachen gesagt, sondern manche auch, die nicht so intelligent gewesen sind. Und ich möchte jetzt nicht auf seine Aussagen über die Juden eingehen, sondern auf eine ganz andere. Er hat den Jakobusbrief eine strohne Epistel genannt, also einen strohnen Brief, eine ohne Inhalt. Und er hat es getan, weil ihm da zu wenig über die Gerechtigkeit Gottes und über die Gnade steht. Eigentlich steht eine ganze Menge im Jakobusbrief über die Gnade. Und was der Jakobus deutlich macht, ist, Gnade verpflichtet. Das ist nicht einfach nur so ein Geschenk und damit hat sich's, sondern das verpflichtet uns. Und deswegen fährt der Judas hier fort und ermahnt uns. Im Kolosserbrief sagt Paulus es so: Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum erfalten. Das hört sich zwar gut an, aber es ist eigentlich etwas, was viele Leute nicht so ganz gern hören. Denn der Judas versteht den Reichtum Jesu in einer Weise, dass er sagt, dieser Reichtum ist nicht da, einfach, dass du das in die Tasche steckst und behältst, sondern dieser Reichtum soll sich bei dir entfalten. Der soll sichtbar werden, der soll anderen weitergegeben werden. Dafür ist er da, nicht um zu behalten, sondern um ihn weiterzugeben. Und dabei sollen wir uns gegenseitig helfen, sagt Judas hier. Es ist nicht nur eine Privatsache des Christentums. Wir lesen die Bibel normalerweise so als eine Privatbotschaft für uns. Und das ist auch gut, natürlich spricht Gott zu uns persönlich. Aber der Punkt ist, die Bibel ist geschrieben worden hinein in eine Gesellschaft, die eine Gesellschaft war, nicht von Individuen, sondern von Gruppen, von Leuten, die zusammengehört haben. Und so hat sich auch die Gemeinde verstanden, als ein Leib. Davon wird immer wieder gesprochen im Neuen Testament. Und so geht es hier nicht nur darum, dass wir als Einzelne handeln, sondern dass wir gemeinsam etwas sichtbar werden lassen von diesem Reichtum und dass wir uns dabei helfen. Und dann spricht Judas hier davon, dass wir im Glauben kämpfen sollen. Das hört sich natürlich ein bisschen hart an, kämpfen. Ja, die meisten von uns sind ja schon ein bisschen älter und die denken vielleicht nicht unbedingt an Kämpfen. Aber irgendwie scheint das mit dem Christentum zusammenzuhängen. Im Philipperbrief, im 1. Kapitel, im 27. Vers, schreibt Paulus, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Darauf kommt es drauf an. Und wir müssen damit rechnen, dass da Widerstand auftreten wird im bisschen später im ersten Thessalonischer Brief schreibt der Paulus im zweiten Kapitel, im zweiten Vers, Gott schenkte uns neuen Mut. Da denkt er zurück, als er zum ersten Mal nach Thessalonich kam. Und obwohl wir auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Kämpfen auch deswegen, weil wir damit rechnen müssen, dass uns der Satan Eifer angreift. In der Offenbarung im 12. Kapitel wird ein wunderbares Bild gezeichnet. Ich habe zu Hause so ein schönes Bild, das ich von Amerika mal mitgebracht habe. Das wird ausgestellt, ein riesiges Gemälde, ausgestellt in Los Angeles, Forest Lawn Memorial Park, oben auf dem Hügel. Und das ist ein Gemälde, zwei sind dort eigentlich, aber das eine ist ein Gemälde von der Auferstehung Jesu Christi, wie er vor dem offenen Grab steht und so rausschaut. Und als er rausblickt, sieht er vor sich eine Wolke von Zeugen, wie es im Hebräerbrief heißt. Da stehen die ganzen Leute aus allen Jahrhunderten. Und der Maler hat offensichtlich das sich vorgestellt, was in diesem 12. Kapitel der Offenbarung zum Ausdruck kommt. Da heißt es, danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte. Und im 11. Vers von diesem Kapitel wird über diese große Schar gesagt, sie haben über Satan triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Hört sich nicht so angenehm an. Hört niemand sehr gerne. Wir werden da nächste Woche noch etwas näher drauf eingehen. Aber das ist Teil des Christseins. Es ist nicht alle Tage Sonnenschein, auch wenn so ein wunderschönes Lied gibt, das darüber spricht, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lassen es immer sein, so ist es einfach nicht. Das hilft einem ein bisschen mutig zu werden, wenn man gerade niedergeschlagen ist, aber die Realität ist es nicht. Wieso ist das eigentlich überhaupt nötig, dass der Judas über solche Fragen spricht? Nur ein paar Jahre her, seit Jesus gestorben, auferstanden ist, erst ein paar Jahre her, seit Menschen zu Jesus gefunden haben. Judas nennt hier drei Gründe, die nicht sehr angenehm sind. Er sagt zum einen, der Feind hat sich eingeschlichen bei euch. Philipper 3, Vers 18 sagt Paulus genau das Gleiche, sagt, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und sage es jetzt unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ich hoffe, dass das nie von irgendeinem von uns gesagt werden muss. Aber offensichtlich war es auch schon damals in der ersten Gemeinde so, dass sich Leute eingeschlichen haben, die Pseudo-Christen gewesen sind, die keine Leute waren, die sich Jesus Christus ganz hingegeben haben. Ich hoffe nicht, dass das bei uns der Fall ist, aber es sagt uns zumindest eines, wir sollen vorsichtig sein. Denn der Teufel kann auch im frommen Gewand kommen. Und davon spricht Paulus auch. Und dann fährt der Judas hier fort, Glaube ist nicht nur eine Rede, sondern Glaube muss zur Tat werden. Das ist es, was Jakobus in seinem Brief ja immer wieder betont. Er sagt, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Ich finde, die Übersetzung ist großartig. Ich kenne euch nicht gut genug, um euch das auf den Kopf zu sagen, dazu zu sagen. Ich würde es auch nicht tun, wenn ich es wüsste. Aber sollte jeder selber sich darüber nachdenken, wird mein Glaube wirklich zur Tat? In der Kirchengeschichte gab es eine Zeit, die wurde die Orthodoxie genannt. Ich rede jetzt nicht von der orthodoxen Kirche, sondern es gab eine Zeitperiode im frühen 17. Jahrhundert, die wurde die Orthodoxie genannt. Das war in der Zeit, wo der 30-jährige Krieg war. Da haben die Leute alles kapiert. Die haben die gesamten Bibelstellen, hätten die zitieren können, die haben die ganzen Sachen richtig geglaubt, aber sie haben es in ihrem Leben nicht umgesetzt. Und das ist absolut tödlich. Und so sah die Kirche damals auch aus. Und deswegen gab es einen Pfarrer in Frankfurt, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Er hat eine kleine Schrift geschrieben über die sogenannten Collegia Pietatis. Aufgrund von dem ist das entstanden, was wir heute als Pietismus bezeichnen. Er hat kleine Gruppen in seiner Gemeinde zusammengerufen, um miteinander die Bibel zu studieren und bewusst daran zu arbeiten, dass seine Gemeindeglieder ein Leben geführt haben, wie es Gott gefällt und nicht nur die richtigen Theorien im Kopf gehabt haben. Glaube nicht nur Rede, sondern Tat, darauf weist die Bibel immer wieder hin. Und dann spricht der Judas hier von etwas, das sich zunächst mal etwas komisch anhört. Er sagt, da gibt es Leute, die möchten die Herrschaft selber ausüben. Ich wurde erinnert an eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, ein Gleichnis von einem König, der weggezogen ist. Und da heißt es dann im Lukas Kapitel 19, im 14. Vers, seine Leute schickten ihm eine Abordnung nach und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, dieser über uns König wäre. Und so ist es tatsächlich in sehr vielen Stellen. Wir haben manchmal so komische Vorstellungen davon, was die Ursünde ist. Manche Leute sind davon überzeugt, und über viele Jahrhunderte waren sehr viele davon überzeugt, dass die Ursünde Sex ist. Tut mir leid, aber das ist Quatsch. Das kann man gar nicht anders bezeichnen. Es ist ein Geschenk Gottes und das sagt die Bibel sehr deutlich. Die Ursünde ist, und das kann man gleich auf den ersten Seiten der Bibel lesen, dass Menschen gesagt haben, ich möchte sein wie Gott. Anders ausgedrückt, ich möchte selber der Boss sein. Ich möchte die Herrschaft ausüben. Und das kann leider auch in der Gemeinde geschehen. Dafür braucht man nicht im Paradies zu leben oder sonst irgendwo. Und darum hat der Judas vollkommen recht, dass wir vorsichtig sein müssen. Vorsichtig sein müssen in unserem Christsein. Diese ganzen ersten Verse, und wir werden es noch sehen, der ganze Brief, der macht eines deutlich. Christsein ist kein Kinderspiel. Die Einzelnen und die Gemeinde sind herausgefordert. So ist im 2. Timotheus heißt, im 3. Kapitel, im 12. Vers. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. So ist es. Es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Nun denkst du vielleicht, naja, also ich meine, übertreibt da ein kleines bisschen, mir geht es soweit ganz gut und ich habe auch keine großen Probleme. Vielleicht solltest du dann die Frage stellen, ob du so ungefährlich bist in deinem Christsein, dass der Teufel dich ignoriert. Ich weiß, es ist ein bisschen gemeiner Satz. Aber es ist gut, darüber mal nachzudenken. Das Gute ist, dass Gott uns nicht einfach hängen lässt. sondern dass er uns die Zurüstung gegeben hat, damit wir in Herausforderungen bestehen können. Im Epheserbrief wird da im letzten Kapitel sehr ausführlich darüber gesprochen. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Verse da lesen, nur ein, zwei. Da heißt es im 12., 13. Vers, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Es ist uns über Jahrzehnte hinweg klar gemacht worden, dass das alles Humbug ist. Und mir ist völlig unerklärlich, wieso viele Christen das tatsächlich glauben. Denn es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die an Geisterwesen glauben und entsprechend handeln in unserem Land, als Leute, die überzeugte Christen sind. Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Dann werdet ihr erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und mit dieser Zusage können wir mutig vorangehen. Amen. Wollen wir nochmal miteinander singen? Eine Zusage auf das hin, dass wir im Kampf